Die erste Verwirrung beim Begriff Abendmahl, wenn man jemandem sagen würde, was ist das Abendmahl überhaupt, und er hätte von Tuten und Blasen keine Ahnung. Das erste Hindernis, dass wir es auch morgens feiern können, haben wir schon überwunden. Aber das zweite Hindernis kommt ja direkt bei dem Wort Mahl. Weiß nicht, was ihr darüber denkt. Wenn ihr an ein Mahl denkt, dann baut sich bei mir vor dem inneren Auge so ein reich gedeckter Tisch mit allen Köstlichkeiten auf. Und letztlich ist ja, wenn wir das Abendmahl feiern, kriegt jeder nur so ein kleines Stückchen Toast oder Fladenbrot und so einen Mini-Shot Traubensaft. Und ich finde das verwirrend. Also um es mal so zu sagen, es gehört zu unserer Tradition, ja, aber irgendwie so zu dem Wording dessen, wie wir es benutzen, passt es nicht. Und wir haben uns heute gedacht, wir wollen in einer Mini-Reihe mit diesem Sonntag und nächsten Sonntag einmal über die Sakramente sprechen. Also die Elemente und die Dinge, die wir als sichtbares Zeichen hier in der Gemeinde feiern. Und heute kommen wir dem Abend mal so ein kleines bisschen mehr auf die Spur. Ich habe mir so vorgestellt, dass ich mit euch so eine kleine Reise durch die Entstehungsgeschichte des Abendmahls gehen will in der Bibel, um dann die Bedeutung noch mal etwas genauer anzuschauen. Und zum Schluss versuche ich noch so ein paar Fragen zu beantworten, die mir immer wieder in Bezug auf das Abendmahl gestellt wurden. Also so ähnlich, ein bisschen ähnlich wie die Kinderfragen, aber Dinge, wo ich immer wieder höre, wo ich mit Menschen darüber spreche, was das Abendmahl ist. Und ganz zum Schluss, hat Marlon gesagt, wollen wir das Abendmahl auch ganz praktisch zusammen feiern und einfach genießen, was Gott für uns vorbereitet hat. Das Abendmahl hat ein theologisches Streitpotenzial in dieser Welt wie wenig andere Themen. Also es gibt noch zwei andere, die mir ganz gut einfallen. Man kann sich auch noch schneller über die Taufe streiten, wenn man sich unbedingt streiten will. Und wenn man sich ganz schnell streiten will, dann streitet man sich einfach über den Heiligen Geist. Ja, das sind so die, aber ich würde sagen, das sind so die Top 3 Themen, wie man mit Menschen oder Christen aus anderen Bereichen sich einfach relativ schnell diskutieren kann, weil es unterschiedliche Meinungen gibt und weil diese Themen sehr wichtig sind. Und mein Ziel für heute ist, dass ich euch die Position der CGM unserer Gemeinde ein bisschen näher erklären kann und auch begründen kann, warum wir manche Sachen tun und warum wir manche Sachen vielleicht nicht tun. Das Abendmahl hat eine Geschichte, wenn wir in die Bibel schauen, die vor diesem Abend oder dem Vorabend der Kreuzigung stattfindet. Es beginnt letztlich als Passamahl schon damals in der Zeit des Volkes Israels, als sie noch als Sklaven in Ägypten gelebt hatten. Das Volk lebte über Jahrhunderte in Ägypten und als sie am Anfang kamen, sie als Gäste, als Menschen, die quasi sehr willkommen in diesem Land waren, und je stärker sie als Volk wurden, umso größer wuchs die Angst des Pharaos in Ägypten, und das Volk wurde immer mehr unterdrückt, es wurde zu arbeiten gezwungen, letztlich versklavt, und es gab diesen Moment, in dem Menschen zu Gott geschrien haben und Gott Mose berief, dieses Volk aus Ägypten zu befreien und wieder in Freiheit zu führen. Und das ist eine beliebte Kindergeschichte, die meisten von euch werden sie kennen. Mose wird zum Pharao geschickt, der am Anfang sagt, nein, das geht auf gar keinen Fall, ich lasse dieses Volk nicht ziehen. Und dann kommt eine Plage nach der nächsten, bis 10 Plagen voll sind. Zwischendurch spürt man, der Pharao irgendwie checkt es, dass es eine Strafe von Gott gibt und er will das Volk ziehen lassen, dann zieht er wieder zurück, es kommt die nächste Plage. Und es kommt zu diesem ultimativen letzten Schritt, die 10. Plage, dass Mose dem Pharao ankündigt, in der nächsten Nacht wird jeder Erstgeborene, der sich in dem Land aufhält, sterben müssen. Und letztlich gilt dieses Sterben müssen des Erstgeborenen für jeden, der in dem Land drin ist, auch für das Volk Israel. Aber Gott hat einen Plan für sein Volk und er hat einen Plan, wie er einen Bund mit ihnen schließen kann und auch die Erstgeborenen schützen kann. Er sagt ihnen, sie sollen ein Festmahl vorbereiten mit einem kleinen Lamm, das geschlachtet wird, und das Blut des Lammes soll an den Türpfosten verteilt werden. Sie sollen Brot, besonderes Brot backen und dann gemeinsam als Familie dieses Mahl auf gepackten Taschen sozusagen schon feiern, um dann am nächsten Tag in die Freiheit befreit zu werden, entlassen zu werden. Das Passamahl, wie es dann genannt wird, hat also einige verschiedene oder zentrale Elemente. Als erstes geht es um die Befreiung. Es geht darum, dass das Volk sich vorbereitet, in Freiheit gebracht zu werden. Es ist auch quasi, es ist eine Befreiung von der Pflicht dieses Opfers des erstgeborenen Sohnes, was die Ägypter dort grausamerweise geben müssen. Es ist die Befreiung des Volkes aus der physischen Sklaverei. Und Gott schließt in diesem Moment mit dem Volk einen Bund. Und er sagt, ihr stellt euch zu mir und ich werde euch befreien, ich werde euch nicht verlassen. Und all das geschieht im Glauben auf eine bessere Zukunft. Das Volk ist noch nicht befreit. Es war immer so, ihr dürft gehen, ihr müsst bleiben, ihr dürft gehen, ihr müsst bleiben. Letztlich vielleicht in so einer Situation, wo man alle Hoffnung aufgibt. Aber sie feiern dieses Mal im Glauben und für die Zukunft. Und damit wird es zu einem Bekenntnis. Und letztlich ist das Passamahl, wer daran teilnimmt, es stiftet eine besondere Identität der Befreiten. Sagt, wir gehören dazu. Wir erinnern uns daran, was Gott für uns getan hat. Es ist ein tiefster Teil unserer Geschichte, zu dem wir gehören. Und somit ist es ja identitätsstiftend. Und Gott sagt dem Volk direkt, ihr sollt es jedes Jahr feiern. Ihr sollt euch jedes Jahr daran erinnern, wie ich euch aus der Sklaverei in Ägypten befreit habe. Und die Elemente dieses Passafestes, ganz reduziert, sind auf der einen Seite das Blut des Opfertieres, was an die Pfosten geschmiert wird. Es ist das besondere Brot und dann das Fleisch des Tieres, was gegessen werden soll. Und alles in allem kann man sagen, das Passamahl war quasi ein Opferfest in der Familie. Und so wurde das Passamahl über Jahrhunderte in Israel gefeiert, setzte manchmal aus. Und sobald die Leute sich mehr nach Gott ausgestreckt haben, wurde ihnen bewusst, wie wichtig dieses Fest ist. Und so war es auch zur Zeit von Jesus. Und wir lesen in den Evangelien, wie Jesus, nachdem er 3 Jahre mit seinen Freunden umhergezogen ist, es zu diesem Moment kommt, dass seine Festnahme kurz bevorsteht. Er weiß es, seine Jünger ahnen es vielleicht, aber wissen es nicht. Sie spüren diese Spannung. Jesus ist kurz vor der Verhaftung und er sagt im Lukas-Evangelium, es verlangt mich herzlich, es ist mir ein riesenkrasses Anliegen. Ich wünsche mir, dass ich dieses Mal, und er meint damit das Passamahl, gemeinsam mit euch feiern kann. Es ist im Rahmen des Passafestes, es wird überall gefeiert und so sitzen die Jünger gemeinsam am Tisch mit Jesus und sie feiern dieses Mahl, sie unterhalten sich, sie genießen gutes Essen. Und zum Abschluss des Mahls macht Jesus etwas ganz Besonderes. Er feiert nicht das Fest, wie es immer über die Jahrhunderte gleich gefeiert wurde in jedem Haus, sondern er gibt plötzlich dem Abschluss dieses Abendessens eine ganz neue Bedeutung. Er deutet das Brot und den Wein, wir trinken hier Saft, aber diese beiden Elemente deutet er plötzlich nicht mehr als etwas, was ja in diesem Element an sich ist, sondern er sagt, das bin ich, das bin ich. Und ich kann mir vorstellen, wenn die Jünger da so sitzen und Jesus sagt, hier, dieses Brot, das ist mein Körper, der für euch gebrochen wurde, der Wein hier, das ist mein Blut, das für euch vergossen wird, dass sie da stehen und sagen, das kann ich gar nicht glauben. Was ist das? Das ist so ein Bruch mit dieser Tradition über diese Jahrhunderte, wie wir aufgewachsen sind, was unsere Identität sind. Aber Jesus bleibt quasi in diesen Kategorien und er sagt, es geht wieder um Befreiung. Es geht um die Befreiung, um die individuelle Befreiung des Menschen von der Sünde. Gott befreit dich von deiner Schuld. Es geht um einen Bund, also um das Ja von Gott zu den Menschen. Er sagt, weil euch vergeben wurde, sollt ihr feiern. Das ist einmal, weil ihr keine Schuld vor Gott mehr habt und in Beziehung zu ihm treten könnt, deswegen sollt ihr feiern. Und es ist nicht alleine Erinnerung, was dort passiert, auch für uns nicht, sondern es geht hier auch um eine neue Identität. Wir haben nicht mehr die Identität allein, dass wir sagen, Gott hat uns aus der Sklaverei befreit oder unsere Eltern oder Urgroßeltern, sondern wir sagen, meine neue Identität ist, dass ich zu Jesus Christus gehöre. Meine neue Identität ist, dass mir meine Schuld vergeben ist. Und die Elemente bei diesem Fest, bei dieser Feier, sind jetzt nur noch das Brot und der Wein. Und das ist verrückt, weil es ja letztlich das, oder es war vorerst das letzte Essen, was Jesus mit seinen Freunden und vor seinem Leiden gegessen hatte. Diese 3 intensiven Jahre, die sie hatten, gingen zu Ende. Freundschaft, Jüngerschaft, Liebe, persönliche Nähe und Ansprache, dass Jesus predigt und allen erzählt, all das wird ein Ende finden. Und ich kann mir vorstellen, Jesus ist angespannt. Er weiß, was passiert. Er weiß, was kommen wird. Und jetzt sucht er nochmal so den Schutz seiner Freunde, die für ihn wie Familie sind. Ihre Liebe, ihre Nähe, ihre Geborgenheit, all das ist das, was er braucht. Und das Verrückte ist, dass In diesem Moment sich aber auch sein Verräter aus der Runde offenbart, der ihn an die Juden verkaufen und verraten wird. Und irgendwie ist das die schlimmste Zeit seines Lebens und gleichzeitig sucht er diese tiefste Nähe, das enge Miteinander und den Schutzraum seiner Freude. Und man könnte noch so viel zu dieser Situation erzählen, die Jesus da gemacht hat, aber er gibt diesem besonderen Mal eine Bedeutung, weil er sagt, gerade in der schwersten Stunde suche ich die Gemeinschaft zu euch. In der schwersten Stunde bin ich da und ihr seid für mich da. Und die Jünger sind aufgefordert, ähnlich wie beim Passafest, dieses Mal immer wieder zu feiern. Im Text steht, solches tut zu meinem Gedenken. Denkt an mich, erinnert euch an mich. Dazu sage ich später noch ein bisschen mehr. So haben wir also das Passamahl, was dort passiert ist, sich immer wiederholt hat. Jesus, der das Passamahl umdeutet und es quasi zum ersten Abendmahl wird. Und jetzt kommt Paulus einige Jahre später, der Gemeinde erklären will, wie könnt ihr dieses Abendmahl feiern? Was ist wichtig? Was ist die theologische Bedeutung? Worauf müsst ihr besonders achten? Und das ist deswegen so spannend, sich das bei Paulus anzugucken, weil Jesus ja mit seinen Jüngern vor Ostern, also vor Kreuzigung und Auferstehung, das Abendmahl gestartet hat. Paulus jetzt erklärt, nachdem alle wissen, Jesus bleibt nicht im Grab, sein Körper bleibt nicht zerbrochen, sein Blut bleibt nicht vergossen, sondern er wird auferstehen. Und er deutet und macht es noch mal ein bisschen klarer und bringt es noch ein bisschen klarer rein. Also das, was die Jünger zum Zeitpunkt des ersten Abendmahls gar nicht wissen konnten, das erklärt uns Paulus jetzt. Und bei Paulus ist noch besonders, dass er alle Formen kennt. Er kennt die alte Form des Passamals aus seiner Historie als jüdisches Kind oder jüdischer Heranwachsender. Und er kennt auch die neue Form, das Abendmahl, als er zu Jesus Christus gefunden hat, als seinem Herrn, als er angefangen hat, das Abendmahl zu feiern. Und er hat diesen Identitätswechsel mitgemacht und auch ganz neu erlebt. Und jetzt wächst die Gemeinde schnell, Menschen lernen Jesus Christus kennen und wahrscheinlich entwickeln sich auch die Formen, in denen das Abendmahl gefeiert wurde, super unterschiedlich. Und jetzt schreibt Paulus den Korinthern ziemlich klare Worte, wie problematisch ihr drumherum ist. Da gehe ich heute nicht so viel drauf ein, könnt ihr gerne lesen, es ist spannend, 1. Korinther 11. Aber ich gebe euch jetzt nochmal den O-Ton eines Textes, den wir auch sehr, sehr regelmäßig hier vor dem Abendmahl sonntags bei uns in der CGM lesen. 1. Korinther 11, ab Vers 23. Das Folgende hat der Herr selbst gesagt und ich gebe es euch so weiter, wie ich es empfangen habe. In der Nacht, als er verraten wurde, nahm Jesus, der Herr, ein Laib Brot und nachdem er Dank gesagt hatte, brach er ihn und sprach, das ist mein Leib. Euch ist er zugedacht. Tut das zur Erinnerung an mich. Und ebenso nahm er nach dem Abendmahl den Weinkelch und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund zwischen Gott und euch, besiegelt durch mein Blut. Wann immer ihr daraus trinkt, tut es zur Erinnerung an mich. Denn jedes Mal, wenn ihr dieses Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Wer also unwürdig dieses Brot isst oder aus diesem Kelch des Herrn trinkt, der macht sich am Leib und am Blut des Herrn schuldig. Deshalb sollt ihr prüfen, ihr sollt euch prüfen, bevor ihr das Brot esst und aus dem Kelch trinkt. Denn wenn ihr unwürdig das Brot esst, und aus dem Kelch trinkt und damit den Leib Christi entehrt, dann esst und trinkt ihr euch selbst zum Gericht Gottes. Aus diesem Grund sind viele von euch schwach und krank und einige sogar gestorben. Würden wir uns jedoch selbst prüfen, dann würden wir nicht gerichtet werden. Paulus macht hier in wenigen Sätzen, beschreibt er, was das Abendmahl ausmacht und welche Konsequenzen und Wirkungen es haben kann. Und ich möchte einmal mit den Elementen starten, aus denen das Abendmahl also besteht jetzt. Brot und Wein, beziehungsweise Paulus spricht eher über das Gefäß, in dem die Flüssigkeit, der Saft serviert wird, gereicht wird den Kelch. Also das Brot. Und das, was Jesus hier am Kreuz erlebte, beschreibt Paulus jetzt mit den zwei Bildern und er wendet es symbolisch an. Zum einen redet er von dem gebrochenen Brot. Das Folgende hat der Herr euch selbst gesagt, ich gebe euch so weiter, wie ich es empfangen habe. In der Nacht, als er verraten wurde, nahm Jesus, der Herr, ein Leibbrot. Nachdem er Dank gesagt hatte, brach er ihn und sprach, das ist mein Leib für euch zugedacht, tut das zur Erinnerung an mich. Also wenn wir das Brot brechen oder die Stücke dort, so gebrochene Stücke nehmen, dann steht das für den Körper Jesu, der für unser Heil, für unseren Körper, für die Sünde, die unseren Körper kaputt macht, benötigt wird. Das Heil, für das er zermartert und zerschlagen wurde. Und im körperlichen und seelischen Leiden von Jesus, in der Misshandlung, die er dort erlebt, am Kreuz und davor, während seiner Folterung, nimmt Jesus alle unsere Sünde, alle unsere Schuld auf sich und er trägt die Konsequenzen dafür. Er trägt sie in diesen Stunden, in denen er komplett misshandelt wird. Und Gott legt in dieser Zeit alle Sünde der Welt auf Jesus und Jesus leidet innerlich und körperlich, was wir eigentlich hätten erleiden müssen, als Strafe für unsere Schuld. Und wenn wir also als Gläubige jetzt das Brot nehmen und es gebrochen haben oder das gebrochene Stück Brot nehmen, dann vergegenwärtigen wir uns den Preis, den Jesus dafür bezahlt hat. Es hat ihn sein Leben gekostet. Es hat seinen Körper zerstört und letztlich ihm den Tod gebracht, dass wir das gemeinsam feiern können. Und sein Körper, das lesen wir beim Propheten Jesaja, sein Körper, sein Leiden seines Körpers soll für unsere Heilung geschehen. Wir finden Heilung in seiner Zerschlagenheit. Und durch dieses Leiden hat Jesus, wenn wir das glauben, uns die Vergebung unserer Schuld vor Gott geschenkt. Er hat uns diesen gnädigen Gott gezeigt. Und durch Jesu Leiden haben wir ewiges Leben. Und Gott ermöglicht uns ein ewiges Leben in seiner Zukunft, in seiner himmlischen Welt. Und wenn wir gleich das Abendmahl feiern, dann erneuern wir diese Hoffnung auf dieses Leben. Wir erneuern und sagen Ja zu dem, was er gemacht hat. Wir sagen Ja und freuen uns über seine Rettung und sein Heil. Das andere Bild, was Jesus oder Paulus hier benutzt, ist der Kelch von Jesus. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Weinkelch und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund zwischen Gott und euch, besiegelt durch mein Blut. Wann immer ihr daraus trinkt, tut es zur Erinnerung an mich. Und der Kelch, aus dem wir trinken, bei uns sind so kleine, es sind Schottgläser eigentlich, ne? So, aber letztlich stehen sie dafür, dass es symbolisiert das Blut Jesu. Das Blut, was bei seiner körperlichen Folterung und was bei seinem körperlichen Leiden vergossen wurde. Und Paulus spricht davon, dass dieses Blut einen neuen Bund besiegelt, den Gott mit uns Menschen eingeht. Ein neues Jahr von Gott zu uns Menschen. Und in der Bibel, wenn wir das lesen und verfolgen, merken wir, jeder Bund, den Gott schließt mit den Menschen, wird immer mit Blut geschlossen. Das ist vielleicht so eine Vorstellung, die uns komplett fern ist, weil wir sagen, das ist eklig oder ist doch nicht nötig. Aber in der Bibel ist es so, dass Blut fließen musste. In den ganzen alttestamentlichen Bünden, wenn Gott seinen Bund mit den Israeliten erneuert oder einen Bund schließt, dann musste das mit Blut besiegelt werden. Da wurden Tiere und häufig viele Tiere geschlachtet. Und auch jede Sünde, die man beging und mit der man den Bund brach zu Gott, also wenn man sich gegen Gott gewandt hat, auch dann musste durch ein Tieropfer, wo Blut floss, oder wo man seine Hand an das Tier legte, um auszudrücken, es musste Blut fließen. Und dieser Bund wurde quasi durch vergossenes Blut neu erneuert. Und ich kann mir das so erklären, dass das Blut oder so, weil es das Innerste und Tiefste unseres Lebens ist, was unseren Körper am Leben hält, dass das quasi diese Kraft und diese unglaubliche Verbindlichkeit ausdrückte. Hier stehe ich und ich gebe mein Blut und mit meinem ganzen Leben stelle ich mich zu dieser Abmachung, zu diesem Bund mit dir. Und es war wie so ein Gelöbnis, wie ein Schwur, zu sagen, ja, ich halte mich da dran. Und jetzt ist Jesus derjenige, der nicht irgendein Tier geschlachtet wird, sondern der sagt, ich selbst gebe mein Leben für dich, für euch hin. Und das bedeutet, dass jeder, der sagt, ja, ich möchte daran teilnehmen, ich glaube, dass Jesus das für mich tut, der erwidert Jesus das und sagt, Jesus, du sagst, ich gehöre zu dir, ich will auch zu dir gehören. Ich werde dich nicht verlassen. Und wir besiegeln diesen Bund, diese Freundschaft, diese Verbindung, wir besiegeln das mit deinem Blut. Und wenn wir jetzt aus dem Kelch trinken, dann führen wir uns das wieder so in Erinnerung und führen uns das vor Augen, dass Gott einen Bund mit uns geschlossen hat, in dem Jesus dir verspricht, ich stelle mich zu dir. Und dieser Kelch ist viel, viel mehr als der kleine Schluck Saft, sondern es ist das Bekenntnis Gottes, dass Gott sagt, ich stelle mich zu dir, du bist sein Kind und er ist dein Gott. Und Gott schwört Ich bin dein Vater, ich halte dich wie eine Mutter, ich bin dein Hirte, du bist nie wieder alleine, ich will dein Versorger sein, ich bin dein Arzt, ich bin deine Hilfe und ich halte alle Zusagen, die ich dir gegeben habe und dafür stehe ich gerade, darauf kannst du dich verlassen. Das ist das, was Gott sagt. Jesus sagt, ich stehe zu dir. Und wenn wir jetzt das Abendmahl feiern, dann ist das wie so eine Antwort auf das, was Jesus schon gegeben hat, was dort ist. Sein Wort ändert sich nicht, sondern wir als Gläubige stellen uns neu zu Jesus und sagen ihm, Herr, ich will mich dir neu weihen. Ich will mein Leben dir neu geben. Dein Reich komme, dein Wille geschehe in meinem Leben. Ich will zuerst mit allem, was ich habe, nach deinem Reich trachten. Und ich stelle mich auch zu dem Bund, den wir geschlossen haben. Ich will meine Zusagen halten. Und das ist das Besondere und das besonders Schöne eigentlich in diesem, ja, durch diese Elemente. Aber letztlich fehlt noch eine kleine Sache, ein Bekenntnis, was wir auch im Abendmahl immer wieder tun. Paulus beschreibt weiter in Vers 26, jedes Mal, wenn ihr dieses Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, dann verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Ihr verkündigt den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Und das bedeutet, es ist sowas wie eine Proklamation, ein Ausruf, dafür stehe ich, vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Solange wir als Christenheit das Abendmahl feiern, sagen wir, Jesus ist gestorben, aber er ist auferstanden und er wird wiederkommen, weil er auferstanden ist. Und das ist die Botschaft, die diese Welt hören muss. Der Tod ist überwunden, er hat keine Macht mehr, er hat nicht das letzte Wort. Es gibt ein Leben nach dem Tod und Jesus ist der Herr über Leben und Tod. Das ist ein wichtiger Punkt, während wir das Abendmahl feiern. Das Kreuz war nicht nur der Ort, an dem Jesus rief, so mein Gott, warum hast du mich verlassen? Sondern das Kreuz war der Ort, an dem Jesus rief, es ist vollbracht. Und das bedeutet für uns, wir bekennen es, unsere Sünde ist besiegt, der Tod ist besiegt, der Teufel ist besiegt. Und es gibt eine Erlösung und das wollen wir ausrufen, das wollen wir sagen und erzählen. Und das ist die Feier, die hier beginnt, wird im Himmel fortgesetzt werden und nie wieder ändern. Also hat das Abendmahl, wie Paulus das lehrt, diese zentralen und wichtigen Elemente, auf der einen Seite das Brot als Bild des Körpers, der leidet, das Blut als Bild des Lebens, das gegeben wird zur Vergebung unserer Schuld und die Verkündigung als logische Folgerung und immer wieder Erinnerung dessen, dass Jesus wiederkommen wird. Es gibt Hoffnung für diese Welt, es gibt Hoffnung für uns. Und damit verstehen wir hoffentlich so die zentralen Punkte des Abendmahls. Und jetzt gibt es trotzdem unendlich viele Deutungen und Ausführungen, Traditionen, die sich entwickelt haben. Und deswegen habe ich gedacht, ich fasse das mal ganz kurz so für uns zusammen. Was sind so die am häufigsten gefragten Fragen zum Thema Abendmahl, die mir auffallen? Eine Sache hat Marlon vorhin erklärt, das ist das zum Thema Kinder und Abendmahl. Ich würde euch gerne ermutigen, diesen Zettel zu lesen. Wir haben genug da. Nehmt das mit nach Hause, diskutiert darüber. Wenn ihr damit nicht einverstanden seid, kommt doch bitte auf uns als Gemeindeleitung zu. Wir würden gerne darüber reden und erklären, wie wir zu diesen Punkten kommen. Man kann da völlig unterschiedlicher Meinung sein und das akzeptieren wir total. Wir haben für uns, für die CGM da was festgelegt, aber wir sind auf jeden Fall diskussionsoffen und freuen uns darüber zu reden. Aber das ist eine der wichtigen Fragen. Dürfen Kinder, dürfen Menschen, die nicht getauft sind, aber Jesus lieb haben, dürfen die überhaupt am Abendmahl teilnehmen? Aber ich komme auf noch ein paar andere Fragen. Die erste seht ihr ja schon. Wer darf das Abendmahl einsetzen? Oder ist noch mal ein bisschen krasser, irgendwie so zu formulieren, kann ich das Abendmahl auch zu Hause in der Connect-Gruppe oder sogar alleine feiern? So, und hier haben wir ein typisches Beispiel für unterschiedliche Theologie, dass wir auf der einen Seite eine ganze Menge Texte haben. Ich habe diese Entwicklung erzählt, vom Passamahl hin zu Jesus, hin zu dem, was Paulus erklärt. Und man kann diese Texte unterschiedlich deuten. Die Texte sprechen zum Beispiel darüber, dass im ersten Fall der Vater der Familie das Passa einsetzt und die Familie um den Tisch sitzt. Wir können daraus Schlussfolgern, und für uns in der CGM tun wir das sogar, dass wir sagen, ja, das Abendmahl gehört auch in die Häuser. Das gehört dazu, wenn ihr möchtet und sagt, oh, das ist was Besonderes für mich und meine Familie, dass ihr zu Hause das Abendmahl feiern dürft. Natürlich. Da ist Jesus, der dem Abendmahl die völlig neue Bedeutung gibt, der sich ja als Jesus natürlich, aber auch die Freiheit nimmt, eine uralte Tradition direkt von Gott eingegeben, auch zu verändern und neu zu besetzen. Und letztlich lesen wir in der ganzen Apostelgeschichte, dass das Abendmahl regelmäßig und oft und viel auch in den Häusern gerade gefeiert wurde. Also mit anderen Worten, wie ich und wir das verstehen, ist Paulus ist in seiner Darstellung hier offen. Er lässt eine ganze Menge Spielraum, wie Abendmahl möglich ist. Und jetzt kommt es auf die Deutung an, beziehungsweise auch die Deutung, wer das macht. Es gibt verschiedene Auslegungen. Nur ganz grob, kennt ihr vielleicht aus der römisch-katholischen Kirche, dort ist ganz klar, durch das Abendmahl vermittelt die Kirche, nicht der Priester, sondern die Kirche an sich, eine Gnadengabe. Und weil das so einen hohen Stellenwert hat, dürfen natürlich nur ordinierte Priester das Abendmahl austeilen. Das ist überhaupt gar keine Frage, darüber wird nicht diskutiert. Oder in der evangelischen Kirche, auch dort gilt, dass nur ordinierte Personen im Normalfall das Abendmahl einsetzen für ihre Ordnung und dort quasi das Abendmahl nur im Rahmen von Gottesdiensten gefeiert werden. In den Freikirchen wird es ganz unterschiedlich gehandelt. Es gibt zum Beispiel eine Freikirche, Presbyterians in Amerika, relativ großer freikirchlicher Zweig. Die sind der evangelisch-lutherischen Kirche ziemlich ähnlich. Aber für die ist ganz wichtig, dass das Abendmahl, weil es ein Gemeinschaftsmahl ist, immer nur im Gottesdienst eingesetzt werden darf. Damit beim jedes Mal, wenn man Abendmahl feiert, auch die ganze Gemeinde dabei sein könnte. Wenn ich das zu Hause feiere, dann wissen ja meine Freunde vielleicht gar nicht, aber eigentlich gehören sie doch zu dieser Gemeindefamilie dazu. Andere Freikirchen berufen sich auf das Christentum aller Gläubigen. Das heißt, es braucht nicht jemanden Besonderes, sondern letztlich hat doch jeder von uns die direkte Beziehung zu Gott, wenn er Christ ist, indem alle austeilen dürfen und sich die Form an 1. Korinther 11 mit allen Freiheiten orientieren soll. Und deswegen, und dazu gehören wir auch, dass wir sagen, wir glauben, dass jeder das Abendmahl einsetzen und austeilen darf. Wir glauben, dass ihr das zu Hause feiern dürft, dass ihr es sogar alleine feiern dürft, weil Paulus das hier so beschreibt, dass es darum geht, diese Bedeutung, sich in der Bedeutung klar zu sein. Zweite Frage, warum beten wir das Vaterunser oder gibt es den richtigen Ablauf beim Abendmahl? Wenn ihr hierher kommt, werdet ihr feststellen, dass wir irgendwie sowas wie eine Liturgie haben. Die ist auf jeden Fall so fest, dass Marlon am Anfang des Gottesdienstes sagen kann, heute machen wir es mal anders. Ja, für alle strukturierten Personen, die gerne wissen, was ihr erwartet, ist dieser Hinweis da, weil man ja eigentlich weiß, bei uns läuft es immer so und so und so und so ab. Aber es ist eher so ein liturgischer Ansatz, der jetzt nicht irgendwie nirgendwo niedergeschrieben ist, sondern der sich einfach entwickelt hat. Jetzt könnte man sich die Frage stellen, hat das Abendmahl an sich, wie es gefeiert wird, ist es nicht irgendwie, wäre es nicht schlau, dass es genau den Ablauf gibt, der überall gleich ist, damit man die gleiche Sicherheit spürt. Wieder dieser Text, den Paulus in 1. Korinther 11 aufschreibt, der ist an der Stelle im Ablauf nicht eindeutig. Man kann irgendwie sowas wie einen Ablauf erkennen. Ja? Erst das Brot, dann der Wein oder dann der Saft. Aber viel mehr ist dort nicht festgelegt. Und was für uns in den meisten Fällen hier in der CGM ein wichtiger Teil ist, dass wir das gemeinsam, das Vaterunser beten. Warum beten wir das Vaterunser gemeinsam? Das Vaterunser geht quasi in dem Text, und wenn wir ihn so bewusst beten und nicht einfach nur als auswendig gelernten Text runterplappern, dann ist es ein super wichtiger, aber nicht notwendiger Teil, aber es geht zentral auf die Anbetung Gottes aus. Es stellt fest, wir als Menschen sind nicht würdig, irgendwie in Gottes Gegenwart und Nähe zu kommen, aber wir bedürfen der Vergebung. Und wir bitten Gott um Vergebung und er vergibt uns. Die Beziehung zu ihm ist möglich. Und deswegen ist das Vaterunser vor dem Abendmahl so ein schöner Moment, weil es jedem Einzelnen von uns die Möglichkeit gibt, dieses Bekenntnis vor Gott auszusprechen und zu sagen, weil du der Herr bist und weil ich Vergebung brauche, die ich von dir empfangen kann, deswegen habe ich die Möglichkeit, an diesem Abendmahl teilzunehmen. Nächste Frage, was ist die Position des Mühlheimer Verbandes, zu dem wir gehören? So, der Mühlheimer Verband für alle Gäste hier ist quasi unser oberer Gemeindeverband. Aus der Geschichte heraus trägt er den Namen unserer wunderschönen Stadt, aber sonst hat das nicht viel mit Mühlheim zu tun, außer dass wir quasi die Mühlheimer Gemeinde des Mühlheimer Verbandes sind. Es ist eine relativ kleine Freikirche mit ca. 70 Gemeinden. Wir haben ungefähr 4.500 Mitglieder und dementsprechend teilen wir auch eine gemeinsame theologische Position und die wollte ich euch nicht vorenthalten. Der MV, das ist die Abkürzung für Mühlheimer Verband, versteht das Abendmahl als Gedächtnis, Gemeinschaft, Bekenntnis und Hoffnungsmahl. Wir glauben, dass Christus als der Herr der Gemeinde die Gläubigen durch das Wirken des Heiligen Geistes in der Feier des Mahls segnet. Zum Abendmahl sind alle Gottesdienstbesucher eingeladen, die Jesus Christus als ihren Herrn anerkennen und bereit sind, ihr Leben nach den biblischen Grundsätzen auszurichten. Erklärt sich fast selbst, aber es macht nochmal irgendwie an dieser Stelle so deutlich, das Abendmahl hat ganz, ganz viele unterschiedliche Komponenten. Und wir versuchen hier in der CGM immer wieder über einen von diesen verschiedenen Aspekten zu reden, wenn wir einmal im Monat das Abendmahl feiern. Und ganz klar ist, jeder ist eingeladen, unabhängig, wo er herkommt oder unabhängig, ob du in einer anderen Gemeinde bist. Wenn du sagst, ich kann mich mit diesem Glaubensgrundsatz vereinbaren, dass Jesus Christus mein Herr ist, dass er für mich gestorben und auferstanden ist, dass er mir meine Schuld vergibt, dann bist du herzlich eingeladen, hier am Abendmahl auch gleich teilzunehmen. Nächste Frage. Kann ich beim Abendmahl etwas falsch machen? So, das ist, kann man sich fragen, ist das jetzt eine gute Frage oder nicht? Diese Frage kommt meistens dann hoch, wenn man in einer anderen Prägung war, wo das Abendmahl eine sehr, sehr wichtige und zentrale Bedeutung hat, jetzt bei uns auch, aber wo quasi auch mit dem Abendmahl teilweise vielleicht manchmal gedroht wurde oder gesagt hat, sei sehr vorsichtig damit. Und da stellt man sich natürlich die Frage, kann ich irgendwas falsch machen, wenn ich das Abendmahl nehme, wenn ich es empfange? Und also auch eine andere Frage wäre oder anders formuliert, darf ich überhaupt am Abendmahl teilnehmen? Bin ich würdig genug? Was passiert eigentlich, wenn ich was falsch gemacht habe oder wenn ich versagt habe? Und das wird dann festgemacht, also diese Frage ergibt sich aus diesem Wort von Paulus ab Vers 29, wenn ihr unwürdig das Brot esst und aus dem Kelch trinkt und damit den Leib Christi entehrt, dann esst und trinkt ihr euch zum Gericht Gottes. Aus diesem Grund sind viele von euch schwach und krank, einige sogar gestorben. Würden wir uns jedoch selbst prüfen, dann würden wir nicht gerichtet werden. Also der Ansatz an der Stelle ist zu sagen, was passiert eigentlich, wenn ich jetzt hier einen Fehler mache? Ich will nicht sterben, ich will nicht krank werden, nur weil ich hier einen Fehler mache, also nehme ich es lieber nicht. Ich verstehe diesen Text insofern ein bisschen anders, weil ich denke, von uns aus, keiner von uns hier ist würdig, das Abendmahl zu nehmen. Keiner von uns ist aus sich heraus genug wert oder hat alles richtig gemacht, dass er am Abendmahl teilnehmen kann. Aber wir empfangen durch die Vergebung unserer Schuld die Gnade, dass Jesus uns unsere Schuld wegnimmt und wir dann teilnehmen können. Das bedeutet, wenn du zu Jesus hingehst und du sagst, Jesus, ich weiß, dass mein Leben dich nicht komplett widerspiegelt. Ich weiß, ich bin in dem, wie ich mein Leben lebe, vielleicht auch ganz weit von dir entfernt an manchen Stellen. Aber ich brauche deine Vergebung und ich bitte um Entschuldigung. In dem Moment wird aus dem generellen Unwürdig, was für alle gilt, ein würdig und ein angenommen. Und diese ganzen Konsequenzen hier spielen keine Rolle. Die zweite Deutungsmöglichkeit, über die ich in den letzten Jahren viel nachgedacht habe und die mir immer plausibler erscheint, ist, dass einige Ausleger anstelle der Übersetzung unwürdig an dieser Stelle das Wort unwissend übersetzen und sagen, wenn du die Bedeutung des Abendmahls nicht kennst und es einfach nimmst, isst wie ein Stück Brot oder wie so ein Mini-Schluck Traubensaft einfach runterkippst, dann verpasst du eigentlich das, wofür das Abendmahl da ist. Nämlich, dass es dir vergegenwärtigt, dass Gott dich heilen will. Dass du dir vergegenwärtigst, dass Gott dir deine Schuld vergibt und vergeben hat. Und wenn du das verpasst, ist doch klar, dass Menschen vielleicht schwach und krank werden, obwohl sie es gar nicht bräuchten, weil ihnen nicht bewusst ist, was in diesem Abendmahl für eine Kraft steckt, was Jesus für dich getan hat. Vorletzte Frage. Was ist, wenn ich das Abendmahl nicht nehme oder nicht nehmen möchte? Also es spiegelt darauf, wenn das Leute sagen, ich kenne dieses Gefühl, ja, in den meisten Kontexten, in denen ich mich aufhalte, ist klar, ich bin Pastor. So, in Gottesdienst ist es auch klar, dass ich Pastor bin. So, und ein Gedanke, den ich habe, ist, was würde eigentlich passieren, wenn ich heute nicht zum Abendmahl gehe? So, was würdet ihr denken? Ich weiß nicht, ob ihr den Gedanken schon mal selber hattet, zu sagen, eigentlich fühle ich mich nicht nach Abendmahl, aber ich gehe jetzt einfach, weil was eigentlich, wenn mein Nachbar, der mich sieht, denkt, ich habe ein Riesenproblem oder wir hatten gerade einen krassen Streit zu Hause, nee, jetzt kann ich nicht oder irgendwas ist verborgen. Also es gibt Situationen, in denen möchte man das Abendmahl nicht nehmen, aber fühlt so eine gewisse Spannung vielleicht. Also, und ich möchte euch da nochmal einen Hinweis geben. Paulus sagt ganz klar an vielen anderen Stellen, aber auch in diesem Text, jeder soll auf sich selber schauen. Es ist nicht richtig, dass einer den anderen in keinem Fall, auch nicht beim Abendmahl, hier verurteilt. Das ist nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist, auf uns selber zu achten, auf uns selber zu schauen, unsere Beziehung zu Gott zu checken, aber nicht andere Leute zu verurteilen. Und wenn wir diese Atmosphäre haben, dann braucht keiner zu denken, boah, ich gehe jetzt einfach nur, weil ich keinen Bock auf die Blicke der anderen habe. Darum geht es nicht. Aber es geht darum, dass wir auf uns selber schauen. Es geht um dich. Das Abendmahl ist nicht der Ort, um über andere nachzudenken. Also letzte und abschließende Frage, was bringt mir also das Abendmahl? Das Abendmahl ist quasi der tiefste Ausdruck der Beziehung zu Gott, unserer Beziehung zu Jesus. Wir werden mit ihm eins. Dieses Symbol für seinen Körper und das Symbol für sein Blut wird quasi zu unserem Körper, unserem Blut als Nahrung. Wir empfangen, wofür er am Kreuz bezahlt hat. Wir erinnern uns, dass er wiederkommen wird und wir sagen, wir sind eine Gemeinschaft, die zusammengehört, weil sie zu Jesus Christus gehört. Und ich würde jetzt gerne, dass wir, bevor wir das Abendmahl gemeinsam feiern, einen kurzen Moment der Stille haben. Ihr dürft, wenn ihr möchtet, eure Augen schließen, ihr dürft sitzen bleiben und vielleicht nochmal kurz für euch reflektieren und Jesus sagen, Jesus, was ist aus dem, was ich heute gehört habe, was ist das, was mir für jetzt besonders wichtig ist? Was ist so der Gedanke, den ich gleich mitnehmen will, während ich das Brot esse, während ich den Saft trinke, wo ich sage, Jesus, das will ich annehmen. Und danach möchte ich beten. Jesus, ich danke dir, dass wir dieses Abendmahl feiern können. Wir feiern was du selber gestartet hast. Vor mehr als 2000 Jahren saßt du mit den Jüngern zusammen und ihr habt genau das Gleiche gemacht, was wir jetzt gleich machen werden. Und das ist ein krasses Privileg. Und ich bete, du hast unsere Erwartungen gehört, du hast das gehört, was wir uns wünschen. Und ich bete, dass wir das erleben können. Dass wir deine Gegenwart erleben. Wir werden uns bewusst, aus uns heraus geht es nicht. Wir brauchen diese Gnade von dir, wollen die Vergebung von dir und wollen das für uns persönlich in Anspruch nehmen. Ich würde gerne das Vaterunser mit euch beten und wenn ihr möchtet, dürft ihr dazu aufstehen. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen.